Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Der 2018 verstorbene Philip Roth galt als einer der ganz großen Autoren der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Mit seinem Roman Portnoys Beschwerden hatte er 1969 einen Skandal ausgelöst, der ihn international bekannt machte. Wegen fulminanter Romane wie Der menschliche Makel wurde er lange als Anwärter für den Literaturnobelpreis gehandelt, den er allerdings nie bekam. In seinen späten Romanen spürte er der Ohnmacht der menschlichen Existenz und dem unausweichlichen Ende nach. Vor 90 Jahren, am 19. März 1933, wurde Roth in Newark, New Jersey, geboren. Wir wiederholen aus diesem Anlass eine Sendung von Thomas David, der den eher zurückgezogen lebenden Autor 2010 in New York getroffen hat. Gegenleben, der amerikanische Autor Philip Roth.
Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time.
Simon Exler ist ein charismatischer Schauspieler, ein berühmter Schauspieler. Er steht in dem Ruf,
der letzte der großen klassischen amerikanischen Bühnenschauspieler zu sein.
And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle.
Exler hat die Theaterwelt bereits mit Mitte 20 in Staunen versetzt. Seinen ersten großen Erfolg am New Yorker Broadway feierte er in der Rolle des ehrgeizigen jungen Schriftstellers Konstantin Gavrilovich Trepljow in Tschechows Komödie Die Möwe.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more.
Exler triumphierte als Shakespeares Falstaff, als Ibsens Peer Gynt und Tschechows Vanya. Doch als er mit Mitte 60 in Macbeth auf der Bühne steht, erreicht er das Publikum nicht mehr. Er hat seinen Zauber verloren. Exler kann nicht mehr spielen. Der Impuls ist erloschen. Sein Talent ist tot. Exlers Scheitern ist erschreckend und katastrophal.
It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
He's an actor, and he depends upon his capacity to perform, and in a very literal sense, he can no longer perform. The first line is, he'd lost his magic.
Exler ist Schauspieler. Er ist abhängig von seiner Fähigkeit, Figuren darzustellen. Und in einem ganz wörtlichen Sinn kann er nicht mehr auftreten. Der erste Satz lautet, er hatte seinen Zauber verloren. Es handelt sich also um die denkbar schlimmste Situation, in der sich ein Schauspieler seines Alters befinden könnte. Ich rede übrigens nicht von Lampenfieber. Das ist es nicht, was ihm widerfährt. Er kann nicht mehr spielen.
I'm not talking about stage fright. That's not what happens to him. He can't perform. He goes out on the stage and he performs the way you would perform or I would perform, rather than the way he would perform.
Februar 2010. Im Büro des New Yorker Literaturagenten Andrew Wiley sitzt Philip Roth an einem Tisch und erzählt von seinem neuen Roman. Roth trägt einen dunklen Pullover. Exemplare seiner Bücher liegen neben dem Mikrofon, das vor ihm steht. Goodbye Columbus, sein 1959 veröffentlichter Erzählungsband, Das sterbende Tier und The Ghostwriter, der erste Roman über den gern als Roth literarisches Alter Ego apostrophierten amerikanisch-jüdischen Schriftsteller Nathan Zuckerman. Zuckerman wird in Amerikanisches Idyll, Mein Mann der Kommunist und Der menschliche Makel, Roth Ende der 90er Jahre veröffentlichter Trilogie, schließlich zum Erzähler der amerikanischen Geschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am Ende von Exit Ghost, dem letzten der insgesamt 9 Suckerman-Bücher, zieht er sich in die Abgeschiedenheit seines Hauses in den Berkshires zurück. In The Humbling, seinem unter dem deutschen Titel Die Demütigung erschienenen 30. Buch, erzählt Philip Roth die Geschichte eines Niedergangs, die er auf den kaum mehr als 130 Seiten des schmalen Romans mitleidlos durch immer tiefere Abgründe führt.
Auf die Bühne zu treten wurde zur Qual. An die Stelle der Gewissheit, dass er wunderbar sein würde, trat das Wissen, dass er versagen würde. Es geschah 3-mal hintereinander und beim letzten Mal interessierte es niemanden mehr. Es kam niemand mehr.
I only knew the first paragraph. I only knew those words that he lost his magic, and that's what I had to contemplate to begin with, and to figure out how to proceed.
Als ich mit der Arbeit an dem Roman begann, hatte ich nur den ersten Absatz. Die Wörter, Exler hatte seinen Zauber verloren. Das war alles, worüber ich nachdenken konnte, um herauszufinden, wie es weitergeht. Ich hatte noch keine Ahnung von der jungen Frau. Ich wusste nichts über Exlers Affäre mit ihr, über seinen Kinderwunsch oder den Besuch bei der Ärztin, den Exler unternimmt, um herauszufinden, wie für ihn die Chancen auf eine späte Vaterschaft stehen. Ich hatte also gar nichts, außer diesem sehr starken ersten Absatz.
Das Schlimmste war, dass er seinen Zusammenbruch ebenso durchschaute wie sein Spiel. Der Schmerz war furchtbar und doch bezweifelte er seine Echtheit, was das Ganze nur umso schlimmer machte.
In a certain way, every book begins differently. Sometimes I have an idea that's full blown, as with American Pastoral. I knew what the story was. I didn't know the details of the story. I didn't know all the characters. But I knew the story.
Er wusste nicht, wie er durch den Tag kommen sollte. Sein Geist fühlte sich an, als zerschmelze er. Er hatte Angst, allein zu sein, fand nachts nur noch 2-3 Stunden Schlaf, aß beinahe nichts mehr und dachte täglich daran, sich auf dem Speicher mit dem Gewehr umzubringen. Eine Remington 870 Repetierflinte, die er in seinem abgelegenen Farmhaus zur Selbstverteidigung angeschafft hatte. Und doch schien ihm das alles nur gespielt. Schlecht gespielt.
In gewisser Hinsicht beginnt jedes Buch anders. Manchmal habe ich eine Idee, die bereits ausgereift ist, so wie im Fall von Amerikanisches Idyll. Ich kannte die Story. Ich kannte nicht die Details der Story oder alle Figuren, aber ich wusste, worum es geht. Manchmal fange ich mit einer Begebenheit an, manchmal mit einer Person, einer Figur.
Wir waren eine ganz kurze Zeit in Amerika. Ein paar Monate, da kam ich von der Universität nach Hause und da fragt mich meine Frau, kennst du einen Rott? Ich habe gesagt, nein, kenne keinen Rott. Es gesagt, ein Rott hat angerufen, er muss dich sprechen.
Kein Buch fängt gleich an. Und das ist es auch, was einen in Angst versetzt. Das Ausmaß dieser Angst, dieser Unsicherheit ist immer gleich. Auch wenn die Arbeit, an der man gerade sitzt, nie die gleiche ist.
Habe ich angerufen und er hat sich gezeigt, dass es sich um den Philip Roth handelt. Und da haben wir uns verabredet zum Mittagessen. Und da hat er zu mir gesagt, naja, es gibt 2 Sachen, über die ich mit Ihnen sprechen muss, ganz unbedingt.
Wenn man jemanden spielt, der zusammenbricht, so ist diese Rolle geordnet und strukturiert. Aber wenn man sich selbst beim Zusammenbrechen zusieht, wenn man die Rolle des eigenen Niedergangs spielt, dann ist es anders. Dann ist es erfüllt von Angst und Entsetzen.
Und meine 2 Sachen. Zuerst lehre ich seit Jahren in der University of Pennsylvania, lehre ich über Kafka und erzähle meinen Studenten immer, dass Kafka, das ist die reine Literatur.
Antonín Jaroslav Lím, Film- und Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Publizist. Geboren 1924 in Prag, Anfang der 70er Jahre Dozent am College of Staten Island der City University New York, wo er Roth 1971 kennenlernte.
Der Kafka war nicht weg von Prag. Das war ein verschlossener Mensch. alles, was er schreibt, kommt vom Inneren, das ist sein eigener Kopf. Und daraus kommt die ganze Literatur. Und so wird auch die Literatur geschrieben. Und das ist alles seine Fantasie.
Philip Roth kam im März 1933 im jüdischen Viertel der Industriestadt Newark, New Jersey, zur Welt. Er ist der Sohn des Versicherungsangestellten Herman Roth, der Enkel jüdischer Einwanderer aus Galizien. Nach dem Literaturstudium an der protestantischen Bucknell University in Lewisburg, Pennsylvania und der Universität von Chicago veröffentlichte er ab 1955 erste Kurzgeschichten. Deren pointierte Darstellung des um Assimilation bemühten Milieus seiner Kindheit und Jugend zog die harsche Kritik des jüdischen Establishments auf sich.
Da habe ich mit meiner Freundin eine Weltreise unternommen, um den Globus. Und in Paris sehe ich, dass es von Paris nur eine Stunde Flug nach Prag ist. Da habe ich zu mir gesagt, naja, ich muss doch etwas über Kafka erfahren. Und wir haben eine Karte gekauft und sind nach Prag geflogen.
Roths Erzählungsband Goodbye Columbus wurde 1960 mit dem renommierten National Book Award ausgezeichnet. Andere Leute sorgen, seien noch stark von der literarischen Ernsthaftigkeit und moralischen Autorität eines Henry James geprägter erster Roman, erschien zwei Jahre später.
Und in Prag, nach zwei, drei Tagen, habe ich entdeckt, dass alles, was ich meinen Studenten erzählt habe, war falsch. Also Kafka hatte keine Fantasie, sich nichts ausgedacht. Es genügte ihm, die Treppe herunterzugehen, in die Straße reinzugehen und alles war da. Er war ein ganz müßiger, ganz armer Realist. Er hat nichts beschrieben, was er nicht gesehen habe und erlebt habe. Und das war die erste Erfahrung. Das ist eine meiner ersten Fragen.
Roth zählte bereits in seinen 20ern zu den wichtigsten und vielversprechendsten amerikanischen Schriftstellern seiner Generation. In »Der Judenjunge«, einem der unveröffentlichten, schon wenige Monate nach Erscheinen des ersten Romans begonnenen Projekte, aus denen schließlich Roths 1969 erschienener Klassiker »Portnoys Beschwerden« hervorgegangen ist, überzog er seine eigene Erfahrung, die eigenen Beobachtungen, mit einer Patina von bezauberndem Einfallsreichtum, wie Roth später schrieb. Dabei verlieh er dem Heranwachsen in Newark den Charakter eines fantastischen Volksmärchens, das er, nicht zuletzt unter dem Einfluss einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk Franz Kafkas, in Portnoys Beschwerden zu einem realistisch gezeichneten, im Alltag der amerikanischen Gegenwart verankerten persönlichen Mythos umformte.
Eine Schriftsteller, ich glaube, ich meine jetzt im Allgemeinen, nicht nur in Amerika, aber selbstverständlich vor allem in Amerika, muss irgendwie auf Kafka stoßen. Kafka war für Philip Roth sehr bedeutend.
Als ich damals mit jenen Ideen spielte, aus denen sich Portnoys Beschwerden entwickelte, hielt ich Vorlesungen über Kafka an der Universität von Pennsylvania. Bestimmt glaubten meine Studenten, ich sei mit Absicht blasphemisch oder wollte sie bloß unterhalten, als ich meinte, man könnte, würde man einen Film nach Das Schloss drehen, Groucho Marx als K. und Chico und Harpo als seine beiden Gehilfen besetzen. Dabei habe ich es ernst gemeint.
Das jüdische Ego, das jüdische Gestalt, die jüdische Gestalt, die ist und bleibt immer noch in Amerika sehr geprägt. Und wenn man ein jüdischer Schriftsteller, nicht nur Philip Roth, auch Saul Bellow und Malamud und andere in Amerika ist, das hat selbstverständlich auch etwas, bestimmt etwas, wenn man Schriftsteller ist und so weiter, auch etwas mit Kafka zu tun.
Irgendwo hatte ich gelesen, Kafka hätte bei der Arbeit oft vor sich hingekichert. Natürlich, es war doch so lustig, diese morbide Faszination für Strafe und Schuld. Schrecklich, aber lustig.
Im obszönen Monolog des 33-jährigen Anwalts Alexander Portnoy, in dem Roth den Scham- und Schuldgefühlen seiner von unersättlichen sexuellen Begierden getriebenen Figur den grellen Glanz einer überreizten Komödie verleiht, finden sich Anspielungen auf Kafkas von diesem als Advokatenbrief bezeichneten Brief an den Vater. In dem 1972 erschienenen Kurzroman »Die Brust« verwandelt sich David Capish, der amerikanische Kafka-Spezialist, der in dem 5 Jahre später veröffentlichten Roman »Professor der Begierde« während eines Besuchs in Prag davon träumt, Kafkas Hure zu treffen, in eine annähernd 140 Pfund schwere weibliche Brust. Roths literarische Usurpation Franz Kafkas, die er erst in den ersten zwischen 1979 und 1983 veröffentlichten Sackermann-Romanen überwand, hatte ihren Höhepunkt in der 1973 erschienenen essayistischen Story »Immerfort wollte ich, dass ihr mein Hungern bewundert« oder »Ein Blick auf Kafka«. Darin ist der in die USA emigrierte Kafka im Newark des Jahres 1942 der Hebräischlehrer des 9-jährigen Philip Roth und hat eine zurückhaltende Affäre mit dessen Tante.
We watched the new year coming in around the world, the mass hysteria of no significance that was the millennial New Year's Eve celebration.
Kafka ist einer der Ureinflüsse auf Philip Roth, ein wichtiges Gegenüber für Roths künstlerische Selbstfindung. Einer der Spiegel, in denen Roth sich in den frühen Jahren seiner schriftstellerischen Laufbahn auf ähnliche Weise selbst betrachtete, wie schließlich in den fiktiven Gegenleben seiner bedeutendsten literarischen Figuren.
Brilliance flaring across the time zones and none ignited by Bin Laden. Light whirling over nighttime London more spectacular than anything since the splendors of colored smoke billowed up from the Blitz.
Roth ist der Autor der Romane The Great American Novel, Gegenleben und Operation Shylock, Roth 1993 erschienenem Roman, in dem ein Schriftsteller namens Philip Roth nach Israel reist, um dort ein Interview mit dem Schriftsteller Aaron Appelfeld zu führen und in Jerusalem einem Doppelgänger begegnet, der Roth Identität als Autor und amerikanischer Jude übernommen hat.
Philip Roths Fantasy, eine Fiktion. Ich kenne ihn sehr gut. Der New York Times hat ihn geschickt, mit mir ein Interview zu machen. Und er war und wir waren zusammen 2 Wochen in Jerusalem.
Aaron Appelfeld, Schriftsteller. Geboren 1932 in der Bukowina. Nach der Flucht aus einem Lager in Transnistrien, dem Überleben des Holocaust, 1946 Emigration nach Palästina. Seit 1976 ein enger Freund von Philip Roth.
Hast du den Interview gesehen? Ich habe mit ihm eine lange Konversation gehabt. Und ich war irgendwo sein, wie sagt man, Spiegel. Ich bin ein ganz anderer Jude und er wollte sich sehen in meinen Spiegel.
Philip Roth ist der Autor der Figur Peter Tarnopol, einem in seinen überkommenen Moralvorstellungen mehr noch als in seiner Ehe gefangenen Schriftsteller, aus dem 1974 erschienenen Roman »Mein Leben als Mann«. Autor des 1933 in Newark geborenen jüdisch-amerikanischen Schriftstellers Nathan Zuckerman, dessen Drama der Selbsterforschung Roth seit der Ghostwriter in immer neuen Metamorphosen ausgemalt hat.
And the Eiffel Tower shooting fire, a facsimile flame-throwing weapon, such as Werner von Braun might have designed for Hitler's annihilating arsenal.
Philip Roth ist schließlich der Autor von Philip Roth. Autor eines mittlerweile 30 Bücher andauernden Selbstgesprächs, einer sich immer feiner verzweigenden, durchscheinenden Pseudo-Autobiografie, wie John Updike schrieb. Am offensichtlichsten manifestiert sich dies in dem 2004 erschienenen Roman »Verschwörung gegen Amerika«, in dem Roth das detailreich gezeichnete Porträt seiner Familie im Newark des Jahres 1940 in die Fiktion eines vom Faschismus bedrohten Amerika versetzt.
Philip Roth has an amazing book called The Plot Against America about
In Verschwörung gegen Amerika imaginiert Roth, wie der Antisemitismus über Amerika kommt.
It doesn't happen, you know, with a Kristallnacht or anything like that.
Cynthia Ozick, Schriftstellerin, geboren 1928 in New York, eine der bedeutendsten Autorinnen der amerikanisch-jüdischen Literatur.
Es ist eine erstaunliche Vorstellung. Ich kam ungefähr zur gleichen Zeit zur Welt wie Anne Frank. Und wenn ich nicht in Amerika geboren worden wäre, sondern in Deutschland, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Philip holt die Bedrohung der Juden in seinem Roman nach Amerika.
It happens in the most cheerful American way, with a program called Just Folks. What could be more American than that?
All evening long on networks everywhere, the mockery of the Armageddon that we've been awaiting in our backyard shelters since August 6, 1945. How could it not happen?
Februar 2002. Im Büro des New Yorker Literaturagenten Andrew Wiley sitzt Philip Roth an einem Tisch und liest eine Seite seines Romans »Das sterbende Tier«. Nur wenige Monate nach dem Anschlag auf das World Trade Center wirkt Philip Roth wie ein Monument der Unerschrockenheit. Er ist noch keine 70 Jahre alt, groß und schlank und bewegt sich im gelösten Rhythmus der guten Laune.
Even on that very night, especially on that night, people anticipating the worst as though the evening were one long air raid drill. The wait for the chain of horrendous Hiroshimas to link in synchronized destruction the abiding civilizations of the world. It's now or never, and it never came.
In Das sterbende Tier, dem in der sorglosen Unschuld des Frühjahrs 2001 veröffentlichten Roman, bindet Roth David Capesh, seinen am Ende 70-jährigen Professor der Begierde, an die junge Studentin Consuela, die schließlich schwer krank um ihr Leben kämpft. Sie sehen, wie in den Fernsehübertragungen der Silvesternacht 1999 ein rastlos um sich greifendes Feuer über die Metropolen der Welt hinwegzuziehen scheint. Consuela besucht Capesh an diesem Abend, um sich von ihm fotografieren zu lassen, ihn vor der Operation ein letztes Mal ihre makellosen Brüste fühlen zu lassen. Der Tumor ist hart wie Stein.
Now this book, The Dying Animal, was very difficult because I began with the anecdote of someone had told me about a young woman who was very beautiful and very innocent when she began and had these breasts that he was fascinated by their perfectness. And she did come to him some years later, I think it was 10 in his case, and say, I have breast cancer. So that's what I had. I thought that was, and he told me this, it was a terrible story.
Das sterbende Tier war sehr schwierig. Als ich mit der Arbeit an dem Roman begann, hatte ich nichts außer einer Anekdote, die mir jemand über eine junge Frau erzählt hatte, die ihren Geliebten nach 10 Jahren besuchte und ihm sagte, dass sie Brustkrebs habe. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt damit? Ich habe 12 verschiedene Versionen geschrieben, um herauszufinden, um wen es sich bei dem Mann und der jungen Frau handelte.
And I thought, okay, what are you going to do with it? And I didn't know what to do with it. And I must have written 12 different versions. I think actually 12 different versions of this book. Trying to figure out what to do. Who was she? Who's he? Who's the best he and the best she for this story?
Das sterbende Tier ist eine Art Coda zu den unmittelbar zuvor veröffentlichten Büchern Amerikanisches Idyll, Mein Mann, der Kommunist und Der menschliche Makel, den Ende des Jahrzehnts erschienenen Romanen der amerikanischen Trilogie, in denen Roth die persönlichen Schicksale seiner Protagonisten zum Spielball der amerikanischen Geschichte macht. In seiner Hinwendung zu einer intimen Betrachtung von Verlust und Sterblichkeit ist der kurze Roman, in dem der aus der Ekstase der sexuellen Revolution der 60er Jahre hervorgegangene Capesh seine Unabhängigkeit zu verlieren droht, zugleich ein beeindruckendes Vorspiel zu den dunklen Meditationen über Vergänglichkeit und Auslöschung, die Philip Roth in den schmalen Romanen seines grandiosen Spätwerks betreibt. In dem 2006 erschienenen Meisterwerk Jedermann erzählt Roth die Lebensgeschichte seines namenlosen Protagonisten als eine schockierende Krankengeschichte. In Exit Ghost erlebt der alte Nathan Zuckerman ein letztes Aufblühen seiner einstigen Leidenschaften, ein letztes Aufbegehren gegen seine versiegende Kraft. Die Demütigungen durch Krankheit und Alter, die Demütigung der allmählichen Selbstauflösung, wie sie in anderer Gestalt auch dem Protagonisten in Roth jüngstem Roman widerfährt.
In these books I have been dealing with death and with the menace of illness. I know something about it, not just from having achieved this age, but from people around me. We may have talked about this last time. People around me dying.
Im Büro seines New Yorker Agenten sitzt Philip Roth an einem Tisch. Das Mikrofon, die Bücher, ein Fenster, durch das die Nachmittagssonne ins Zimmer scheint. Roth ist inzwischen fast 77 Jahre alt. Der unnachgiebige Blick, mit dem er in seinen jüngsten Büchern die Hinfälligkeit des Lebens betrachtet, erinnert in seiner Härte und Konsequenz an Beckets Molloy, an Malone stirbt und Der Namenlose, jene Anfang der 50er Jahre erschienene Romantrilogie, in der sich der noch junge Beckett sein eigenes Ende vorstellt.
This tends to focus your attention, and it's focused my attention on the end. So unlike Beckett in the way you describe, who is imagining his end or an end or imagining ends, I've been imagining ends too, but not mine. I don't want to do that. That's too creepy.
Wann immer man sich umdreht, stirbt jemand, und manchmal erfährt man davon erst 2 Jahre später. Das schärft die Aufmerksamkeit. Und es schärfte meine Aufmerksamkeit, was das Ende angeht. Anders als Beckett, der in den von Ihnen erwähnten Romanen sein Ende imaginierte oder ein Ende oder verschiedene Enden, habe ich zwar auch Enden imaginiert, aber nicht meines. Das lasse ich lieber bleiben. Das wäre allzu unheimlich.
Seine Tränen waren ihm zuwider, und doch weinte er mit einem Mal wieder. Er weinte aus Scham, aus Schmerz über seinen Verlust, aus Wut. Seine Gefühle waren unentwirrbar miteinander verstrickt.
Simon Axler stürzt sich in die Affäre mit einer jungen Frau. Er träumt von einer späten Vaterschaft, von der triumphalen Rückkehr an den Broadway. In Die Demütigung verführt Philip Roth die sich nach einer Begegnung mit der lesbischen Piggin kraftvoll aufschwingende Fantasie seines Protagonisten zu einem kühnen Höhenflug, mit dem er freilich nur die Fallhöhe von Axlers finalem Absturz vergrößert. Er erzählt Axlers Geschichte umstandslos in nur 3 Kapiteln, in den 3 Akten einer Tragödie, deren Dramaturgie Roth größtenteils dem klassischen Ideal der Einheit von Raum und Zeit unterwirft. Nachdem Axler als Prospero und Macbeth kläglich gescheitert ist, inszeniert Roth ihn in Die Demütigung auch auf der Bühne des Lebens in seiner letzten Rolle.
Es würde sein letzter ernsthafter Versuch sein, etwas zu spielen. Und als das lächerliche, blamierte, schwache Wesen, das er war, als der 13-monatige Irrtum einer Lesbe, würde er alles mobilisieren müssen, was in ihm steckte, um diese Szene zu spielen. Um ein letztes Mal das vorgestellte Wirklichkeit werden zu lassen, würde er so tun müssen, als wären der Speicher eine Bühne und er selbst Konstantin Gavrilowitsch Trepliow in der letzten Szene von Die Möwe.
Er steigt schließlich die Treppe zum Dachboden seines Farmhauses hinauf. Er hat das Gewehr in der Hand. Am Ende von Philip Roths Roman imaginiert Simon Axler sich in das Gegenleben von Tschechows Figur. Der Selbstmord gelingt ihm nur in der Rolle eines anderen.
The fun is the performance. The pleasure isn't in producing yourself. It's in performing, pretending.
Die Vorstellung ist der Spaß. Das Vergnügen liegt nicht in der Selbstdarstellung, sondern in der Verwandlung. In gewisser Hinsicht ist das eine schauspielerische Fähigkeit. Aber ich muss mir die Figur vorstellen. Und auch wenn der Akt des Imaginierens immer der gleiche ist, führt er doch zu unterschiedlichen Ergebnissen.
So the act of imagination is always the same. That's the same, even though it produces different results.
Als die Putzfrau wenige Tage später auf dem Speicher seinen Leichnam fand, lag neben ihm ein Zettel, auf dem 9 Wörter standen. Die Sache ist die: Konstantin Gavrilowitsch hat sich erschossen. Es war die letzte Zeile von Die Möwe. Er hatte es geschafft. Der berühmte Star der Bühne, den man einst wegen seiner schauspielerischen Kraft aller Orten gerühmt hatte und den zu sehen die Menschen ins Theater geströmt waren.
Gegenleben. Am 19. März vor 90 Jahren wurde der 2018 verstorbene Schriftsteller Philip Roth geboren. Wir wiederholten aus diesem Anlass eine Sendung von Thomas David. Es sprachen Barbara Schnitzler, Martin Engler, Robert Frank und Friedhelm Tock. Regie Stefanie Lasai, Ton Andreas Narr, Redaktion Dorothea Westphal.